Studienreihe über biblische Lehren von Dr. Martin Lloyd-Jones. Band 1: Gott der Vater. Kapitel 12: Die Erschaffung der Welt. Wir kommen nun zur eigentlichen Schöpfungslehre, das heißt, wie wir sie normalerweise betrachten. In gewisser Hinsicht haben wir uns bereits bei der Lehre von den Engeln mit ihr beschäftigt. Wir sprachen davon, dass Gott sowohl die Himmel als auch die Erde schuf. Nun betrachten wir die Erschaffung der Erde und all dessen, was in ihr ist. Wenn wir uns dieser Lehre nähern, müssen zuvor ein paar allgemeine Dinge gesagt werden. Erstens: Wir finden keinen erschöpfenden und detaillierten Bericht vor. Und doch sagen wir, dass der Bericht, der uns gegeben worden ist, völlig richtig ist. Wir lesen in Hebräer 11, Vers 3: Durch Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, so dass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Nach der Luther 84. Gott gab Mose oder jemand anders einen Bericht von der Schöpfung, also handelt es sich nicht um menschliche Ideen oder Theorien. Zweitens: Wir müssen uns darüber im Klaren sein, was Schöpfung bedeutet. Sie ist von Louis Berghoff definiert worden als der freie Akt Gottes, durch welchen er am Anfang das gesamte sichtbare und unsichtbare Universum ohne den Gebrauch von schon existierender Materie hervorbrachte und dem er eine Existenz bereitete, abgesondert von seiner eigenen und doch alle Zeit abhängig von ihm. Daran halten wir fest, entgegen anderen Theorien, die vorgeschlagen worden sind. Es gibt solche, die glauben, dass Materie an sich ewig sei, während andere an die spontane Zeugung von Materie und ihre selbstständige Weiterentwicklung glauben. Andere wiederum sind der Überzeugung, dass Gott der Materie, die bereits existierte, Form gegeben habe, oder dass Materie einfach eine Emanation der göttlichen Substanz sei. Der Pantheismus lehrt, dass Materie eine Form Gottes sei, dass sie Gott ist. Auf der anderen Seite sagen jene, die an einen Dualismus glauben, dass Gott und Materie ewig seien, während manche lehren, dass die Welt von einem antagonistischen Geist, einem anderen Gott oder Demiurgen gemacht worden sei. Die biblische Lehre dagegen ist eindeutig: Gott erschuf alles aus dem Nichts. Die Welt hat eine selbstständige Existenz, aber sie ist immer abhängig von Gott. Alles besteht durch ihn, sagt Paulus in Kolosser 1, Vers 17. Die dritte allgemeine Beobachtung ist, dass die Bibel keinen Grund für die Schöpfung angibt. Sie entstand nicht als Ergebnis eines Bedürfnisses von Gott. Es gab keine Notwendigkeit für sie. Ebenso wenig ist der Grund in seiner Liebe zu finden. Es war ein freier Akt, entsprechend seinem Willen und seiner Ehre. Letztlich wissen wir den Grund dafür nicht. Viertens wird oft die Frage gestellt: Gibt es zwei Schöpfungsberichte, einen in 1. Mose 1 und einen in 1. Mose 2, Vers 4 und folgende? Die Antwort ist nein. 1. Mose 2, Vers 4 behauptet nicht von sich, ein Schöpfungsbericht zu sein. Es handelt sich um den Anfang des Berichts über die Menschheitsgeschichte und beginnt mit der dafür typischen Formel: Dies ist die Entstehungsgeschichte. Dies sind also die allgemeinen Beobachtungen, und wir wenden uns jetzt der Frage zu, was die Bibel lehrt. Erstens berichtet sie uns, dass die Schöpfung das Werk des dreieinigen Gottes war. Im Allgemeinen wird sie dem Vater zugeschrieben, aber die Schrift macht klar, dass sie auch das Werk des Sohnes ist. Wir lesen in Johannes 1, Vers 3: Alles wurde durch dasselbe, das ist das Wort. Und in 1. Korinther 8, Vers 6: So ist doch für uns ein Gott, der Vater, von dem alle Dinge sind und wir auf ihn hin, und ein Herr, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Paulus sagt außerdem in seinem Brief an die Kolosser: Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Kolosser 1, Vers 16. Die Schöpfung ist auch das Werk des Heiligen Geistes. 1. Mose 1, Vers 2 sagt: und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Also ist sie das vollkommene Werk der Dreieinigkeit, ausgehend vom Vater, durch den Sohn und im Heiligen Geist. Oder, wie es jemand ausgedrückt hat, das Sein ist in dem Vater, der Gedanke ist in dem Sohn und das Leben ist in dem Geist. Zweitens müssen wir beachten, was uns die Bibel über die Zeit der Schöpfung lehrt. Die großartigen Worte, die den Bericht der Bibel eröffnen, heißen: Im Anfang schuf Gott. An vielen Stellen werden wir darauf hingewiesen, dass es bei Gott keine Zeit gibt und dass die Welt und die Zeit zusammen begonnen haben. Das alles bedeutet, dass es einen Anfang gab. Aber wenn wir zu der Frage kommen, was war vorher? Oder warum geschah es genau zu diesem Zeitpunkt? Dann kann unsere Antwort nur sein, dass wir es nicht wissen. Drittens ist es sehr interessant, die Worte, die in der Bibel in Bezug auf die Schöpfung gebraucht werden, zu untersuchen. Erstens steht hier das Wort bara. Dieses Verb bedeutet, etwas ohne die Hilfe bereits bestehenden Materials ins Dasein zu rufen. Dieses Wort wird nur dreimal in 1. Mose 1 benutzt und im Alten Testament und auch nur in Bezug auf Gottes Aktivität. Bara wird niemals in Verbindung mit bereits existierendem Material gebraucht und beschreibt immer göttliches Handeln. Zweitens haben wir das Verb asa. Dieses Wort beschreibt das Anfertigen von etwas aus existierendem Material. Ein Wort, das gebraucht wird, um das Werk der meisten Schöpfungstage zu beschreiben. Und das dritte Wort ist yasa, was bedeutet, etwas aus bereits bestehendem Material zu formen. Der vierte Gegenstand unserer Erörterung ist, was genau bei der Schöpfung geschah. Hier stoßen wir sofort auf das Problem der Beziehung zwischen den ersten beiden Versen in 1. Mose 1. Wie sind diese zu interpretieren? Es gibt zwei wesentliche Antworten darauf. Die eine ist, dass diese Verse die zwei Schritte eines Prozesses beschreiben, während die andere besagt, dass es eine zeitliche Lücke zwischen den beiden Versen gegeben habe. Gemäß der zweiten Antwort berichtet Vers 1 von der ursprünglichen Erschaffung von Himmel und Erde, in der vielleicht auch der Teufel und die Engel gewohnt haben. Dann ereignete sich ein Unglück und eine Zerstörung als Folge des Falls der Engel. Vers 2 berichtet dann von dem Werk der Wiederherstellung und des Wiederaufbaus. Es gibt, so scheint mir, zwei Punkte, die für die zweite Interpretation sprechen. Erstens legen die Worte wüst und leer Verfall und Zerstörung nahe. Das ist die Bedeutung in Jesaja 24, Vers 1. Siehe, der Herr entleert die Erde und verheert sie und kehrt ihre Oberfläche um und zerstreut ihre Bewohner. Und Jeremia 4, Vers 23 lautet: Ich schaue die Erde und siehe, sie ist wüst und leer. Die zweite Interpretation würde außerdem das ganze Problem der Gesteinsschichten erklären. Aber Christen sind in dieser Frage geteilter Meinung und wir können weder das eine noch das andere beweisen. Zweitens müssen wir natürlich immer noch unter dem Gesichtspunkt dessen, was genau geschehen ist, einen Blick auf die Einzelheiten des biblischen Berichts über die Schöpfungstage werfen. Am ersten Tag wurde das Licht geschaffen. Licht und Finsternis wurden getrennt und so entstanden Tag und Nacht. Am zweiten Tag gab es ebenfalls eine Trennung. Das Firmament wurde errichtet, in dem die oberen und die unteren Wasser voneinander getrennt wurden. Am dritten Tag erfolgte eine Trennung des Meeres und des trockenen Landes und das Pflanzenreich der Gewächse und Bäume wurde erschaffen. Der vierte Tag sah die Erschaffung der Sonne, des Mondes und der Sterne als Lichtträger. Ihre Funktion ist es, zwischen Tag und Nacht zu unterscheiden. Am fünften Tag wurden die Vögel und die Fische geschaffen. Am sechsten Tag wurden zuerst die Tiere geschaffen. Als zweites lesen Sie von der Erschaffung des Menschen. Und das ist etwas Besonderes. Wir können eine Parallele beobachten zwischen dem Werk der ersten drei und der letzten drei Tage. Erster Tag, die Erschaffung des Lichts. Zweiter Tag, die Erschaffung des Firmaments und die Trennung der Wasser. Dritter Tag, die Trennung der Wasser und des trockenen Landes und die Vorbereitung der Erde als Wohnort für Mensch und Tier. Vierter Tag, die Erschaffung der Lichtträger. Fünfter Tag, die Erschaffung der Vögel des Himmels und der Fische des Meeres. Sechster Tag, die Erschaffung der Tiere des Feldes, des Viehs, der kriechenden Tiere und des Menschen. Und schließlich wird uns berichtet, dass Gott am siebten Tag ausruhte und sein Werk betrachtete. Er schaute sich die Schöpfung an, wie es ein Künstler tut, und er war mit ihr zufrieden. Das nächste, womit wir uns beschäftigen müssen, ist die genaue Bedeutung des Wortes Tag. Hier gibt es im Wesentlichen zwei Ansichten. Die erste besagt, dass ein 24-Stunden-Tag gemeint ist, und die zweite, dass es sich um eine längere Zeitperiode handelt. Es gibt über diese Frage beträchtliche Meinungsverschiedenheiten unter Leuten, die gleichermaßen entschiedene Christen sind. Die korrekte Bedeutung jedoch kann von keiner Seite endgültig bewiesen werden. Für die zweite Ansicht spricht die Tatsache, dass das Wort, das in 1. Mose 1 als Tag übersetzt wird, nicht immer 24-Stunden-Tag bedeutet. In den Versen 5, 16 und 18 von 1. Mose 1 bezieht dieser sich auf die Stunden bei Tageslicht, während in den Versen 5, 8 und 13 Licht und Dunkelheit gemeint ist, wobei es sich in Kapitel 2, Vers 4 um die 6 Tage der Schöpfung handelt. In anderen Abschnitten der Bibel steht dasselbe Wort für eine unbestimmte Zeitdauer, wie etwa am Tag des Unheils, Jeremia 51, 2, oder dem Tag des Herrn, Jesaja 14, Vers 6, Joel 4, Vers 14. Und natürlich in 2. Petrus 3, Vers 8, wo es heißt, dass beim Herrn ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Diese letzte Aussage ist allerdings für unsere Diskussion nicht relevant, weil Petrus hier das Anliegen hat, die Unterschiede zwischen Ewigkeit und Zeit deutlich zu machen. Andererseits spricht für den 24-Stunden-Tag zuallererst die Tatsache, dass dies die primäre Bedeutung des hebräischen Wortes ist. Zweitens ist der Ausdruck Abend und Morgen wichtig, der im ersten Kapitel immer wieder vorkommt. Wie ist diese Wiederholung zu erklären? Sofort kommt folgende Frage auf. Wenn Sie den Tag als eine längere Zeitdauer deuten, wie erklären Sie dann diesen Abend und Morgen? Wenn Sie die Ansicht vertreten, dass Gott für seine Schöpfung Millionen Jahre gebraucht hat, um etwas zu tun, was hier offensichtlich als das Produkt eines Arbeitstages beschrieben wird, worauf dann ein Abend folgte, an dem Dunkelheit war und anscheinend nichts passiert ist, und dann ein weiterer längerer Zeitraum und so weiter, wie erklären Sie dann diese längeren Abende als auch längere Morgen? Was geschah während dieser Millionen Jahre langen Abende? Und weiterhin müssen Sie diese anscheinend unmögliche Frage beantworten: Wie konnte Leben, pflanzliches und tierisches Leben, während all dieser langen Zeiträume von Millionen von Jahren in Dunkelheit ohne Licht existieren? Nicht nur das. Es scheint vollkommen klar zu sein, dass die letzten 3 Tage in dem Bericht im ersten Kapitel von 1. Mose von der Sonne bestimmt waren und daher 24-Stunden-Tage gewesen sein müssen. Von dem Moment an, wo die Sonne ins Dasein gerufen wurde und den Unterschied zwischen Tag und Nacht bestimmt, müssen zweifellos alle zustimmen, dass wir auf jeden Fall mit 24 Stunden zu tun haben. Wenn also die andere Theorie richtig ist, dann müssten wir zu dem Schluss kommen, dass die ersten 3 Tage eine lange Zeit, die letzten 3 aber nur 24 Stunden bedeuten. Offensichtlich gibt es im Bericht selbst nichts, was darauf hinweist, dass das Wort eine unterschiedliche Bedeutung hat. Ich kann das zwar nicht beweisen, dass es keinen Unterschied gibt, es wäre aber mit Sicherheit sehr befremdend, dass es sich hier um einen plötzlichen Bedeutungswechsel handeln sollte, wenn die Beschreibung zwischen den ersten und den letzten 3 Tagen identisch ist. Das wichtigste Argument aber scheint mir zu sein, dass uns berichtet wird, dass Gott am siebten Tag ausruhte und mit Befriedigung das Werk anschaute, das er vollbracht hatte. Achten Sie auch auf die große Bedeutung, die dieser Sache in der Schrift zugemessen wird und im Besonderen natürlich hinsichtlich unserer Beachtung und Einhaltung des siebten Tages. In 2. Mose 20 lesen wir: Denke an den Sabbattag, um ihn heilig zu halten. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist, und er ruhte am siebten Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. An dieser Stelle ist es demnach überhaupt keine Frage mehr. Es wird auf einen 24-Stunden-Tag Bezug genommen. Der Sabbat, den sie einhalten sollten, war keine längere Zeit. Es war ein 24-Stunden-Tag. Die Begründung hierfür ist, dass Gott, nachdem er die Welt in 6 Tagen erschaffen hatte, am siebten Tag ausruht. Es wird nicht gesagt, dass sich Gott für einen längeren Zeitraum von Millionen von Jahren ausruht. Mir scheint, dass das die Argumente für diese beiden Theorien sind. Ich denke, ich habe, soweit es mich betrifft, deutlich gemacht, dass ich keinen Weg sehe, diesen Begriff Tag in irgendeiner anderen Weise zu interpretieren, als zu sagen, dass er einen 24-Stunden-Tag bedeutet. Die Schwierigkeiten der anderen Vermutungen machen es, zumindest in meinen Augen, ziemlich unmöglich. Wir wollen uns einer anderen Frage zuwenden. Wie verhält es sich mit dem biblischen Schöpfungsbericht und der modernen Wissenschaft? Gewisse Dinge können wir festhalten, ohne fürchten zu müssen, dass uns groß widersprochen wird. Das erste ist, dieses Problem, die Kontroverse zwischen Wissenschaft und Bibel, wird enorm überbetont. Das Durcheinander ist im Allgemeinen der Tatsache zuzuschreiben, dass einerseits das, was sich als Wissenschaft darstellt, nicht Wissenschaft ist, sondern einfach nur Meinungen und Vermutungen. Und andererseits das, was als biblisch betrachtet wird, oft nicht das ist, was die Bibel lehrt. Wenn Sie daher eine falsche Vorstellung von der Bibel und der Wissenschaft haben, dann werden Sie zweifellos sehr leicht eine gewaltige Kontroverse zwischen beiden hervorrufen. Diese Schwierigkeit hat in hohem Maße damit zu tun, dass Leute hartnäckig darauf bestehen, Irrtümer als Tatsachen zu zitieren und Vermutungen als Wahrheit. Indessen würde ich jederzeit behaupten, dass ich mir keiner wirklichen Widersprüche zwischen dem, was die Bibel lehrt, und wahren, bestätigten, wissenschaftlichen Tatsachen bewusst bin. Das ist der wichtigste Punkt von allen. Es ist höchst verblüffend, die Art und Weise zu betrachten, wie die Bibel Aussagen macht, die in das Gebiet der Wissenschaften hineinreichen. Es ist oft darauf hingewiesen worden, dass ein Vergleich des ersten Buches Mose über die Anfänge des Lebens, der Welt, mit anderen Berichten aus der ägyptischen und babylonischen Literatur einen unglaublichen Gegensatz zutage bringt. Diese Lehren enthalten Mythen und Aberglaube, Übertreibungen und plumpe Aussagen, die offenkundig unmöglich und lächerlich sind. Nichts dergleichen finden Sie in der Bibel. Das, denke ich, ist ein wichtiger, obwohl kleiner Beweis. Nun hatte ich bereits beiläufig darauf hingewiesen, doch es ist wichtig, das noch einmal zu wiederholen, dass selbst zur Zeit des Hiob bekannt war, dass die Erde eine Kugel ist. Die Bibel sagt nirgendwo, die Erde sei flach. In Hiob 26, Vers 7 lesen Sie dies. Er spannt den Norden aus über der Leere, hängt die Erde auf über dem Nichts. Wenn es sich bei dem Buch Hiob, was wahrscheinlich der Fall ist, um das älteste Buch der Welt handelt, aus ferner Vergangenheit stammt, dann müssen wir die Frage stellen, wie konnte man sich damals einer Sache wie dieser bewusst sein? Wer hätte sich das jemals ausdenken oder vorstellen können? Es handelt sich eindeutig um etwas, was Gott selbst offenbart hat. Es ist zeitgemäß und handelt sich um Naturwissenschaft, wenn Sie so wollen. Oben Gesagtes ist eine Beschreibung der Erde als ein Globus. Eine andere Sache, auf die oft hingewiesen worden ist, dass die genaue Reihenfolge der Schöpfung, wie sie uns in 1. Mose 1 gegeben wird, identisch ist mit der Reihenfolge, die uns der moderne Wissenschaftler gibt. Ich meine den modernen Wissenschaftler, der kein Christ ist und die Bibel ablehnt. Dann gibt es einen anderen, sehr bemerkenswerten Punkt. In diesem Jahrhundert hat man herausgefunden, dass es nur 4 Blutgruppen gibt und dass die gesamte Menschheit in diese 4 Gruppen eingeteilt werden kann und dass sie alle von nur 2 Personen gewonnen werden können. Dann denken Sie einmal an das, was der Apostel Paulus den Athenern sagte. Und er hat aus einem Blut jedes Volk der Menschheit gemacht. Apostelgeschichte 17, Vers 26. Und schließlich haben Sie einen Gegensatz zwischen dem großen Licht und dem kleinen Licht im ersten Buch Mose. Mit anderen Worten, damals hatte man schon verstanden, dass es einen Unterschied gibt zwischen der Sonne und dem Mond, was eine sehr bemerkenswerte Tatsache ist. Aber, wird jemand sagen, was ist dann mit den Aussagen der Geologen, die uns sagen, dass sich die eine Schicht abgelagert hat und danach eine andere Schicht über ihr und dass wir dadurch die verschiedenen Gesteinsschichten haben? Diese Sache hat eine sehr große Unruhe verursacht. Viele Christen sind dadurch sehr verwirrt worden und man hat viele Theorien aufgestellt in dem Versuch, die Bibel mit diesen vermeintlichen Beweisen der Geologie in Einklang zu bringen. Manche haben die Theorie aufgestellt, dass das erste Buch Mose nicht behaupte, eine wissenschaftliche Abhandlung zu sein, sondern nur Allegorie oder Poesie. Die Bibel, so behauptet man, erhebt nicht den Anspruch, wissenschaftlich akkurat zu sein, sondern es handele sich um eine symbolische, poetische, allegorische Art, die Schöpfung zu beschreiben. Natürlich ist die Antwort darauf, dass es auch nicht eine Spur von Poesie in diesen frühen Kapiteln von 1. Mose gibt. Die literarische Form ist alles andere als poetisch. Der Bericht erhebt den Anspruch, Geschichte zu sein. Er erhebt den Anspruch, gegebene Fakten weiterzugeben und die Geschichte, die unmittelbar und direkt aus dem Schöpfungsbericht hervorgeht, ist gewiss wirkliche Geschichte und nicht Allegorie. Andere wiederum sagen, natürlich handelt es sich um einen Mythos. Und ein Mythos, so sagen sie, sei etwas, was religiöse Wahrheit beinhalte. Es handle sich um eine Aussage, die nicht notwendigerweise an und für sich wahr ist. Ein Mythos ist in gewisser Weise geschichtlich und doch ungeschichtlich. Ein Mythos bietet keine Informationen über das, was wirklich geschehen ist, sondern stellt eine religiöse Meinung und Wahrheit dar. In dem Moment aber, in dem sie sagen, dass 1. Mose 1 ein Mythos ist, kommen sie in Schwierigkeiten mit der Person und der Lehre unseres Herrn Jesus Christus. Denn in seinen Anweisungen über Ehescheidung wies er auf die Erschaffung von Mann und Frau hin. Er gründete seine ganze Argumentation auf die Tatsache, dass dies wortwörtlich Geschichte ist. Das lässt uns eine andere Grundregel aufstellen. Sie müssen stets darauf achten, beim Versuch, eine Schwierigkeit zu lösen, nicht eine ernstere heraufzubeschwören. Darauf werden wir später noch zurückkommen. Ein anderer Versuch, die geologische Frage zu beantworten, ist, die alte Vorstellung aufzugreifen, dass ein Tag eine längere Zeit bedeutet. Das Argument, mit dem wir uns bereits beschäftigt haben. Doch wenn Sie das nicht akzeptieren, dann müssen Sie daran denken, dass sich die Geologen letzten Endes auch noch nicht einig sind und dass es immer noch möglich ist, dass Sie sich irren. Ich kann es nicht beweisen, aber wir müssen diese Möglichkeit stets im Sinn behalten. Der Sündenfall selbst kann eine solche Flutkatastrophe auf der Erde ausgelöst haben, dass er den größten Teil der Probleme erklären würde. Wir wissen, dass Gott den Erdboden wegen der Sünde des Menschen verflucht hat. Wo lag die Grenze für diesen Fluch? Was fand dann tatsächlich statt? Und was ereignete sich bei der Flut? Die Antwort ist natürlich, dass wir es einfach nicht wissen. Jedoch ist es möglich, dass an diesem Punkt irgendwie etwas geschah, was die verschiedenen geologischen Schichten angemessen erklärt. Letztlich gibt es eben bestimmte Dinge, hinsichtlich derer wir sagen müssen, dass wir es nicht wissen. Es ist die einzig aufrichtige und sichere Position, die man einnehmen kann. Aber zur selben Zeit sollten die unter uns, die Christen sind, sicher gehen, dass sie sich den Tatsachen stellen, wenn wir mit ihnen konfrontiert werden. Wir dürfen uns niemals einer Bildungsfeindlichkeit schuldig machen und niemals eine Tatsache zurückweisen, weil sie uns in Schwierigkeiten bringt. Wir dürfen niemals versuchen, Tatsachen zu erfinden und niemals Theorien aufstellen, die offenkundig nicht wahr sind. Zum Beispiel gab es da einen Mann, der einmal den Versuch unternahm, den Bericht aus 1. Mose zu verteidigen, indem er sagte, er glaube, dass Gott bei der Erschaffung der Welt eben diese geologischen Schichten geschaffen habe und sogar die Fossilien, die darin enthalten sind. Aber das, so scheint mir, macht die ganze Position der Bibel lächerlich und sinnlos. Wir dürfen niemals unseren Kopf in den Sand stecken und sagen, ich werde dies weiterhin behaupten, egal was andere auch meinen. Wir müssen offen und bereit sein, uns den wirklichen Beweisen zu stellen, sie zu sichten und zu untersuchen. Aber wir müssen uns immer daran erinnern, dass Wissenschaftler Menschen sind und dass sie, wie wir selbst, sündige Menschen sind. Wenn sie also aufgefordert werden, etwas zu glauben, weil der Mann ein Wissenschaftler und ein echter Intellektueller ist, der keine Vorurteile hat und mit aller Leidenschaft nach der Wahrheit und nach nichts sonst sucht, dann denken sie daran, dass das schlichtweg nicht wahr ist. Wissenschaftler sind, wie wir alle, voller Irrtum und Versagen. In der Tat gehören sie zu den voreingenommensten Leuten der heutigen Zeit. Dogmatismus beschränkt sich mit Sicherheit nicht auf Kanzeln. Sie finden dies in wissenschaftlichen Labors, im Radio und in Büchern. Das bringt mich dazu, ein paar Worte über die ärgerliche Frage der Evolution zu äußern. In den letzten etwa 37 Jahren habe ich aus verschiedenen Gründen dieser Auseinandersetzung über die Evolution folgen müssen, und ich bin dessen mehr als überdrüssig. Und doch weiß ich nur zu gut, dass dieses Thema ein Dauerbrenner für viele ist. Ich weiß, dass die Evolutionstheorie vielen jungen Menschen in Schulen und Hochschulen und an anderen Orten so gelehrt wird, als ob sie eine jenseits allen Zweifels bewiesene Tatsache wäre. Darum habe ich den Eindruck, dass ich aufgrund dessen, wenn nicht aus einem anderen Grund, noch einmal ein oder zwei Bemerkungen abgeben muss, obwohl es vom Standpunkt der biblischen Lehre her für mich keine Notwendigkeit dazu gibt. Wenn Sie der Frage der Evolution nachgehen, dann müssen Sie mit einer Definition beginnen. Evolution, wie sie gewöhnlich verstanden wird, meint dies. Leben ist etwas, was sich selbst zeugt. Es ist ein innerer Drang und eine unbändige Kraft, die eine Gattung aus einer früheren Gattung hervorbringt. Wir beginnen mit etwas ganz Einfachem und Undifferenziertem und daraus entwickelt sich etwas Umfassenderes und Komplexeres. Dieses wiederum entwickelt sich zu etwas noch Komplexerem und von einem Punkt zum anderen gehen sie weiter und weiter und höher die Skala hinauf. Es gibt viele Gruppen von Menschen, die an Evolution glauben, wobei die verbreitetste und größte Gruppe von allen aus Atheisten besteht. Sie vertreten die sogenannte atheistische Evolution, die Gott völlig ausschließt. Außerdem gibt es noch eine Theorie, die manchmal deistische Evolution genannt wird. Befürworter dieser Ansicht sagen, ja, wir glauben an Gott und wir glauben, dass Gott am Anfang die Materie schuf. Aber nachdem er die Materie geschaffen hatte, hat er sich nicht weiter darum gekümmert. Er gab der Materie letztlich ihr innenwohnende Kraft. Den Rest hat die Materie dann selbst erledigt. Gott hat sozusagen die Uhr aufgezogen, sie dann einfach hingestellt und sie ist aus eigener Kraft weitergelaufen. All die großen Veränderungen, die zum Menschen geführt haben, so sagen sie, haben sich sozusagen aus dieser Kraft heraus ganz automatisch ereignet. Dann gibt es noch eine dritte Gruppe, welche die Auffassung vertritt, die man theistische Evolution nennt. Hierbei handelt es sich nun um Christen, die an Gott und gleichzeitig an die Evolution glauben. Sie werden diese sowohl unter Katholiken als auch unter Protestanten finden, evangelikale, protestantische Christen eingeschlossen. Sie sagen, dass die Entwicklung der verschiedenen Gattungen und Spezies weitergegangen ist, Gott jedoch alles gelenkt und oft in den Entwicklungsprozess eingegriffen hat. Dahingehend unterscheiden sie sich also von den Deisten. Sie sind Theisten und betonen die Aktivität Gottes. Damit möchte ich mich nicht lange aufhalten und würde nur gerne folgende Hinweise geben. Das Erste, was wir uns immer deutlich machen müssen, ist die Tatsache, dass es sich bei der Evolution nur um eine Theorie handelt. Niemand kann sie beweisen. Tatsächlich gibt es viele unterschiedliche Theorien, die untereinander nicht übereinstimmen. Wenn Sie mit einem der besten und allen zugänglichen Angriffe auf Darwins spezielle Theorie vertraut sein wollen, dann empfehle ich Ihnen, und es mag Sie erstaunen, dass ich einen solchen Namen und einen solchen Mann nenne, Bernhard Shaws Einleitung zu seinem Drama Mensch und Übermensch. Es ist eine vernichtende Kritik der speziellen Form von Evolution, die Darwin vertritt. Shaw glaubte, wie Sie sehen, an eine andere Form der Evolution. Wenn ich in Diskussionen verwickelt war, habe ich oft gesagt, und ich gebe es gerne jedem weiter, dem das Leben durch Menschen schwer gemacht wird, die ziemlich oberflächlich über Evolution sprechen. Das nächste Mal, wenn jemand zu Ihnen kommt und Ihnen das Wort Evolution vor die Nase hält, unterbrechen Sie ihn und stellen folgende Frage. An welche spezielle Form der Evolution oder Evolutionstheorie glauben Sie eigentlich? Ich bin überzeugt, Sie werden die Erfahrung machen, dass Sie Ihre Gesprächspartner in 9 von 10 Fällen zum ersten Mal in die Tatsache einweihen, dass es mehr als eine Theorie gibt. Es gibt also mehrere Theorien und unter Ihren Verfechtern ist eine interessante Diskussion im Gange. Bewiesen ist jedoch nichts. Weiterhin erklärt keine der Theorien den wirklichen Ursprung aller Dinge. Wissenschaftler sprechen über einen großen Planeten, der abzukühlen begann. Aber woher kam der Planet? Sie sprechen über Ursuppe. Aber woher kam dieses Protoplasma? Wo kamen die Gase her, die sich abgekühlt haben? Und so weiter. Es gibt keine Erklärung für den letzten Ursprung, was sie auch ganz ehrlich zugeben. Und doch ist das ziemlich wichtig. Aber nicht nur das. Sie haben außerdem völlig versagt zu erklären, warum überhaupt irgendwelche Veränderungen stattfinden sollten. Aus welchem Grund sollte diese undifferenzierte Suppe oder dieses Protoplasma komplizierter und umfassender werden wollen? Was veranlasste es dazu? Sie wissen es nicht und versagen auf der ganzen Linie, diese Veränderungen zu erklären. Und noch viel mehr zu erklären, warum die Veränderungen sich immer höher entwickeln sollen. Geologen sprechen sehr viel über den Beweis, die die fossilen Funde erbringen und so weiter. Dennoch ist es eine Tatsache, dass die geologischen Funde zeigen, dass es eine Stabilität der Gattungen gibt. Eine Gattung ist in den geologischen Funden immer dieselbe. Eine andere Sache, die wir aus den Funden ersehen können, ist diese, dass jede neue Gattung plötzlich erscheint. Es gab keine graduelle Entwicklung einer neuen Gattung. Sie finden plötzlich eine völlig neue und entwickelte Gattung vor. Der dritte Punkt hinsichtlich der geologischen Funde ist das Fehlen eines Beweises für den sogenannten Missing Link. Wenn sich eine Gattung graduell und beinahe unmerklich in eine andere umwandeln würde, dann würde man in den Schichten Beweise für so manche dieser Zwischenstufen erwarten. Diese können jedoch einfach nicht erbracht werden. Der Missing Link ist ein sehr wichtiges Argument. Wenn Sie meine persönliche Meinung hören wollen, würde ich es so ausdrücken. Ganz abgesehen davon, dass ich an die Bibel als das inspirierte und autoritative Wort Gottes glaube, habe ich, allein aus wissenschaftlichen Gründen, die Evolutionstheorie nie akzeptieren können. Die Schwierigkeiten, die ich haben würde, wenn ich die Evolutionstheorie akzeptiere, sind insgesamt größer als die wenigen verbleibenden Schwierigkeiten, die ich habe, wenn ich den biblischen Bericht akzeptiere. Aber damit Sie nicht glauben, dass es sich nur um meine persönliche Meinung handelt, möchte ich Ihnen ein oder zwei Aussagen von ein paar Fachleuten auf diesem Gebiet vorlesen, damit Sie sehen, wie ich meine Aussage begründe. Es gab einen Biologen namens Delage, der an die Evolution glaubte und der Folgendes sagte. Ob jemand ein Konformist ist oder nicht, wird nicht so sehr von Motiven geleitet, die aus der Naturkunde hergeleitet sind, sondern vielmehr von Motiven, die auf einer persönlichen philosophischen Überzeugung basieren. Hier haben wir einen Mann, der an die Evolution glaubt, welcher sagt, dass das, was die Ansicht eines Menschen wirklich bestimmt, nicht so sehr sein wissenschaftliches Wissen, sondern seine wissenschaftliche Überzeugung ist. Seine weiteren Ausführungen sind: Wenn jemand seine Meinung auf Fakten gründet, dann muss zugegeben werden, dass die Entstehung einer Spezies aus einer anderen in keinster Weise bewiesen worden ist. Das ist die Aussage eines Mannes, der an Evolution glaubte und ein großer Biologe war. Ein anderer Wissenschaftler hat gesagt, Darwinismus ist mehr eine Religion als eine Wissenschaft. Dieser sei nicht so sehr eine Frage wissenschaftlicher Fakten, als vielmehr eine Frage der fundamentalen Sichtweise einer Person. Auf diese Weise sei der Gedanke der Evolution für Tausende zu einer heiligen Überzeugung geworden. Zu einer Überzeugung, die nichts mit unvoreingenommener wissenschaftlicher Forschung zu tun habe. Dieser Standpunkt wurde von Professor D.M.F. Watson bestätigt, der einmal in einer Radiosendung sagte, die Evolution selbst ist bei Zoologen anerkannt, nicht weil beobachtet worden ist, dass sie stattgefunden hat oder weil sie durch logisch zusammenhängende Beweise nachgewiesen werden kann, sondern weil die einzige Alternative dazu, nämlich eine göttliche Schöpfung, eindeutig unglaublich ist. Sie sehen, er hatte keine Fakten, um seine Theorie zu beweisen, aber weil er an diese Vorstellung von einem Gott, der erschafft, nicht glauben konnte. Deshalb glaubte er an Evolution. Ich könnte weitermachen und Ihnen noch andere Zitate vorlesen. Beispielsweise räumte Sir Arthur Keith ein, dass Evolution ein grundlegendes Dogma des Rationalismus sei. Aus diesem Grund müssen wir uns klar machen, dass alles, was gelehrt und beständig behauptet wird, nichts als eine Theorie ist, ohne Beweise. Es handelt sich um eine Form von Dogmatismus, eine Anti-Gott-Religion. Das trifft natürlich nicht auf die theistische Evolution zu, aber diese beschreibt, allgemein gesprochen, die anderen. Das macht die Sache deshalb umso bedrückender, dass die Medien allzu oft die Erlaubnis verweigern, den anti-evolutionistischen Standpunkt zu äußern. Das bestärkt natürlich nur das Vorurteil enorm, das damit verbunden ist. Ungeachtet der Eingeständnisse verschiedener Wissenschaftler ist das Vorurteil derart, dass es der anderen Seite nicht einmal gestattet wird, für sich selbst zu sprechen. Von daher scheint ziemlich klar zu sein, dass wir nicht einer wissenschaftlichen Frage gegenüberstehen, sondern es sich um eine geistliche Frage handelt. Eine Einstellung, die gegen Gott streitet. Das eigentliche Anliegen ist, wie manche dieser Wissenschaftler bereit waren zuzugeben, zu beweisen, dass die Erde nicht so zu existieren begonnen haben kann, wie die Bibel es sagt. Hiermit bringen wir die Erörterung der Beziehung zwischen dem biblischen Schöpfungsbericht und der populären und herrschenden wissenschaftlichen Meinung zu einem Schluss. Ich habe nicht die Zeit, um mich den theistischen Evolutionisten zu widmen. Aber es fällt mir schwer, Leute zu verstehen, die bereit sind, die Evolutionstheorie ohne einen Beweis zu akzeptieren und die es zulassen, dass sie in derartige Schwierigkeiten kommen. Lassen Sie uns mit der Wahrheit Gottes niemals Kompromisse eingehen, um irgendeiner wissenschaftlichen Theorie zu entsprechen. Die Zeit wird bald kommen, wenn diese wissenschaftliche Theorie, falls sie der Bibel widerspricht, durch eine andere ersetzt werden wird. Darum dürfen wir niemals zulassen, dass unser Standpunkt von den vorübergehenden Theorien oder dem Trend der sogenannten wissenschaftlichen Meinung bestimmt wird. Lassen Sie uns an der Wahrheit festhalten, wie sie uns offenbart worden ist, und alle Zeit, ich wiederhole, mit einer offenen Haltung auf Fakten hören, die uns präsentiert werden. Aber wir wollen uns völlig losreißen von diesem pseudowissenschaftlichen Dogmatismus, der sich so oft in der Verkleidung eines wirklich wissenschaftlichen Geistes präsentiert.